SWR 2 aktuell.
Mit Marie Gedin an diesem Samstagmittag und mit diesen Themen. Bahn und GDL verhandeln wieder. Bundeskanzler vor zweiter Israel-Reise seit Oktober. Und Russland wählt. Eine besondere Farce ist das in den besetzten Gebieten, wie unsere Ukraine-Korrespondentin gleich berichten wird. Und sie verhandeln doch. Im festgefahrenen Tarifkonflikt zwischen Bahn und Gewerkschaft der Lokführer ist Bewegung. Die Bahn hat mitgeteilt, es werde wieder mit der GDL verhandelt. Sie haben es vielleicht in den Nachrichten gehört. Eine Einigung in der kommenden Woche sei möglich. Johannes Frevel berichtet aus Berlin.
Keine weiteren Streiks. Die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL wollen ihren monatelangen Tarifkonflikt um die 35-Stunden-Woche in den nächsten Tagen beenden. Die Verhandlungen würden bereits in kleinstem Kreis hinter verschlossenen Türen in Berlin geführt, teilten beide Tarifparteien übereinstimmend mit. Die GDL betonte, eine Einigung sei in Sicht. Weitere Arbeitskämpfe werde es nicht geben. Nach übereinstimmenden Angaben soll es bereits eine Verständigung zu vielen strittigen Themen geben. Man sei zuversichtlich, in der kommenden Woche ein Tarifergebnis präsentieren zu können. Ein Bahnsprecher betonte, die Gespräche seien intensiv, aber konstruktiv. Bis zum Tarifabschluss haben Lokführergewerkschaft und Arbeitgeberbahn Stillschweigen vereinbart.
Bahn und GDL verhandeln also wieder. Die beiden großen Konflikte und Kriege in der Ukraine und in Gaza beherrschen an diesem Wochenende auch mal wieder die Schlagzeilen. Schauen wir zuerst nach Gaza. Nach Ankunft des Schiffs Open Arms wurden 115 Tonnen Lebensmittel verteilt im Gazastreifen. Das hat die israelische Armee mitgeteilt. Und vor wenigen Minuten meldet die deutsche Presseagentur, die Bundeswehr habe ihren Hilfseinsatz über dem umkämpften Gazastreifen begonnen. Erste Hilfsgüter seien mit Fallschirmen abgeworfen worden. Und um die dramatische humanitäre Lage in Gaza wird es auch gehen beim Besuch des Bundeskanzlers in Israel an diesem Wochenende. Hauptstadtkorrespondent Kai Clement.
Bei seiner Botschaft Richtung Israel Anfang der Woche betont Bundeskanzler Olaf Scholz die Worte geradezu überdeutlich.
Wir sind uns jedenfalls einig, es muss mehr humanitäre Hilfe nach Gaza gelangen. Und das ist auch unsere klare Aufforderung an Israel.
Auch bei Außenministerin Annalena Baerbock geht es nicht um Vorschläge oder Wünsche, sondern um ein Müssen.
Hier müssen wir endlich vorankommen. Die israelische Regierung muss hierfür dringend mehr tun.
Das harte militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen entfremdet das angegriffene Land selbst von seinem engen Verbündeten USA. Präsident Joe Biden hat zuletzt den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu scharf kritisiert. Zitat, er schadet Israel mehr, als dass er Israel hilft. Von einer solchen Verurteilung ist die Bundesregierung zwar weit entfernt, aber das Drängen auf mehr Hilfen nimmt zu. Ebenso Warnungen davor, auch Rafah im Süden mit einer Bodenoffensive zu überziehen. Genau solche Pläne hat Netanyahu jetzt allerdings nach Angaben seines Büros gebilligt. Israel habe jedes Recht, sich gegen den Terror der Hamas zur Wehr zu setzen, sagt Scholz und verlangt diese Woche erneut die Freilassung der Geiseln. Er setzt aber auch hinzu,
eine Bodenoffensive auf Rafah halten wir nicht für richtig.
Baerbock formulierte es zuletzt drastischer, nannte eine Offensive auf Rafah eine, Zitat, humanitäre Katastrophe mit Ansage. Sie verweist auf rund 1,5 Millionen Menschen, die dort auf engstem Raum ausharren.
Viele von ihnen sind den israelischen Evakuierungsaufforderungen gefolgt und aus den Kampfgebieten in Nordgaza geflüchtet, oft mit nichts mehr als ihren kleinen Kindern auf den Armen und ihren letzten Kleidern am Leib. Diese Menschen können sich nicht einfach in Luft auflösen.
Verteidigungsminister Boris Pistorius hat diese Woche grünes Licht für die Beteiligung der Luftwaffe an Gaza-Hilfen gegeben. Zwei Transportmaschinen vom Typ C-130 Herkules können jeweils bis zu 18 Tonnen transportieren. Sie sollen Lebensmittel und Medikamente von Jordanien aus Richtung Gazastreifen bringen und von dort aus der Luft abwerfen.
Die Mannschaften sind erprobt und erfahren, sodass ich davon ausgehe, dass es einige Flüge geben wird. Das hängt ab von dem Material und der Zuführung des Materials.
Hilfsorganisationen und die Vereinten Nationen betonen, Abwürfe aus der Luft sind teuer, aufwendig und riskant. Sie könnten die Hilfe auf dem Landweg nicht ersetzen. Das ist auch der Bundesregierung klar. Kanzlersprecher Steffen Hebestreit nennt die Luft- und Seebrücken die, Zitat, bestenfalls zweitbeste Lösung. Bundeskanzler Scholz wird auf seiner kurzen Nahostreise zunächst den jordanischen König Abdullah II. Treffen. In Israel folgen Gespräche mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Präsident Isaac Herzog.
Der Bericht von Kai Clement. An diesem Wochenende, seit gestern schon, wird in Russland gewählt. Eine Wahl, zu der keine Kandidaten der Opposition zugelassen sind und zu der auch keine Wahlbeobachter der OSZE eingeladen wurden. Und es wird nicht nur in Russland gewählt. Russland hat rund ein Fünftel der Ukraine besetzt und die Menschen in diesen Gebieten werden gezwungen, an der Wiederwahl Putins teilzunehmen. Andrea Beer berichtet aus Kiew über das, was da im Osten der Ukraine passiert.
Wenn Boris Bezubko aus Poltawa seine Mutter erreichen möchte, dann weiß er nie, ob es klappt. Sie wohnt im russisch besetzten Donetsk und die beiden halten Kontakt über Messenger wie Telegram und Viber. Der Zugang über eine einigermaßen geschützte Verbindung wird von den russischen Besatzern systematisch gestört. Dieses Mal funktioniert es und die pensionierte Lehrerin erscheint auf dem Handy. Einen russischen Pass habe sie nicht angenommen, erklärt sie resolut. Und an sogenannten Wahlen in ihrer russisch besetzten Heimat nehme sie grundsätzlich nicht teil. Diese sogenannten Wahlen wurden ja schon durchgeführt. Hier gibt es keine Wahlen, bei denen wir ehrlich unsere Meinung sagen können. Das ist hier unmöglich. Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer in Russland und in den russisch besetzten ukrainischen Gebieten würden zu Pseudowahlen gezwungen, erklärte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba. Es ist ja allseits gut bekannt, dass Russland in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine eine weitere Farce durchführt. Sie werden das Wahlen nennen. Ich möchte noch einmal deutlich sagen, dass die derzeitige russische Diktatur weder mit Wahlen noch mit Demokratie irgendetwas zu tun hat. Die internationale Gemeinschaft dürfe die Pseudo-Präsidentschaftswahl nicht anerkennen, so der ukrainische Außenminister. Das russische Propagandafernsehen fragte unterdessen zwei scheinbar hochzufriedene Frauen aus dem besetzten Donetsk. Bei den Wahlen geht es vor allem um die Zukunft unserer Kinder. Unsere Republik ist auf dem richtigen Weg und es stellt sich der richtige Mann zur Wahl. Dank Putin bekommen wir unsere Rente und in Donetsk ist es ruhig und alles ist gut. Der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinets nannte dies eine verzerrte Realität und hob den Besatzungsdruck auf die Menschen in den russisch besetzten Gebieten hervor. Meiner Meinung nach besteht das Problem darin, dass diejenigen, die sich derzeit in den vorübergehend besetzten russischen Gebieten aufhalten, dass sie auf die ein oder andere Weise gezwungen werden, daran teilzunehmen. Es ist uns sehr wichtig, diese Verantwortung zu unterscheiden. Die Scheinwahlen fänden unter Zwang statt, konstatierte auch das sogenannte Zentrum des nationalen Widerstands der ukrainischen Armee. Um eine hohe Beteiligung zu simulieren, seien rund 100.000 Russen in die besetzten Gebiete gebracht und gefilmt worden. Arbeitende aus Zentralasien ohne russischen Pass würden ebenfalls abstimmen. Und die Scheinabstimmung werde über Wochen gestreckt, was Wählerrechte grundsätzlich einschränke.
Und diese Abstimmung hat auch noch einmal UN-Generalsekretär Guterres scharf verurteilt, ebenso wie Dutzende Staaten, die Mitglied der Vereinten Nationen sind, darunter auch Deutschland. So, und jetzt schauen wir uns das Thema aus deutscher Sicht an. Es war am vergangenen Donnerstag, als SPD-Fraktionschef Mützenich in der hitzigen Debatte um Taurus-Lieferungen für die Ukraine kurzerhand einen neuen Ton angeschlagen hat. In seiner Rede ging es nicht um mögliche Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine auf Augenhöhe, sondern vielmehr müsse man darüber nachdenken, wie man einen, Zitat, Krieg einfrieren und später auch beenden könne. Und gerade bei diesem sogenannten Einfrieren von Kriegen mit Russland hat die Ukraine ja bekannterweise schmerzhafte Erfahrungen gemacht. Schon in der Debatte hat Mützenich heftigen Widerspruch geerntet und seither geht die Kontroverse weiter. Gestern Abend verteidigte der SPD-Bundestagsabgeordnete Stegner seinen Fraktionschef im ZDF.
Herr Mützenich ist der Erste, der sich öffentlich traut, auch mal zu sagen, wir müssen darüber nachdenken, dass dieser Krieg auch endet und nicht nur wie er geführt und möglicherweise gewonnen wird, vielleicht ja aber auch nicht.
Sagt SPD-Politiker Stegner im ZDF-Heute-Journal zum Vorschlag von Fraktionschef Mützenich zum sogenannten Einfrieren des Ukraine-Kriegs. Zum Stand der Debatte jetzt der Kollege Uli Haug aus Berlin.
Einen Krieg einfrieren, also vorläufig beilegen, Mützenich ernte dafür Zustimmung von großen Teilen seiner SPD-Fraktion, aber auch von AfD, Linken und BSW. Vereinzelte SPD-Außenpolitiker, aber vor allem die Koalitionspartner FDP und Grüne schauen angesichts seiner Aussage allerdings eher ungläubig. Außenministerin Annalena Baerbock schüttelt auf der Regierungsbank den Kopf. Sie hatte bereits im vergangenen Dezember vor einem eingefrorenen Konflikt gewarnt. Das würde Putins Gewaltherrschaft in der Ukraine zementieren, sagt nun ihr Sprecher Sebastian Fischer. Er erinnert an den gescheiterten Minsker Prozess, den Putin bewusst torpediert habe.
Und wir wissen halt, dass es Putin damals nicht um Frieden ging, sondern um die Vorbereitung dieses brutalen Angriffskriegs. Und ein Einfrieren hieße deswegen für die Ukraine doch nur, den besetzten Teil ihres Landes und die dort lebenden Menschen aufzugeben und zugleich ihr Territorium der fortwährenden Gewaltandrohung aus Russland auszuliefern.
Mützenichs Krieg einfrieren ist zudem gegenüber der Ukraine sprachlich unsensibel. Auch angesichts der Tatsache, dass sich die russische Annexion der Krim gerade zum 10. Mal jährt. Und Wladimir Putin es erst am Mittwoch lächerlich genannt hat, mit der Ukraine zu verhandeln. Nur weil denen die Munition ausgehe. Von der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, kommt im SWR-Interview erwartbar scharfe Kritik an Mützenichs Einfrier-Rhetorik.
Mir völlig unklar, wie man dafür sein kann.
Strack-Zimmermann spricht zudem im Deutschlandfunk von einem möglichen Paradigmenwechsel der SPD, über den man in der Koalition gegebenenfalls sprechen müsse. CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen nennt es einen unglaublichen Vorschlag und Grünen-Chefin Ricarda Lang spricht bei Welt TV von einem Rückfall in die alte Russland-Politik der Sozialdemokratie.
Ich hatte es eigentlich so verstanden, dass auch die Sozialdemokratie sich davon gelöst hat, ihre eigene Russland-Politik der letzten Jahrzehnte hinterfragt hat, die immerhin zu einer massiven Abhängigkeit von Putin geführt hat.
Am Tag nach seinem Aufreger weist der SPD-Fraktionschef die breite Kritik zurück. Wie so oft werden Satzstücke gezielt umgedeutet und skandalisiert, behauptet Mützenich in der Rheinischen Post. Und weiter, über einen Waffenstillstand und ein Einfrieren der Kämpfe kann nur die ukrainische Regierung entscheiden. Dieses Detail hatte Mützenich im Bundestag ganz offenbar vergessen.